Meine Güte, ist das spannend, Herr Smetan. Also ich bin ja richtig ein bisschen aufgeregt. Das ist ja, also es ist ja wie soll ich sagen, wie kann man das vergleichen? Nicht wie ein Weltmeisterschaftsspiel oder wie irgendwas, was wirklich das Leben betrifft. Das ist, also ich habe mich noch
nicht. Ein Weltmeisterschaftsspiel betrifft das Leben.
Ja, und Politik betrifft ja auch das, also eigentlich
Politik
das
betrifft viel mehr das Leben.
Und ich bin sehr gespannt auf das Streitgespräch. Wir haben heute zwei Kandidaten vom Wahlkreis 3, Erfurt 3 sozusagen. Thomas Kemmerich von der FDP und Peter Metz von der SPD. Und ich begrüße beide Herren im Studio. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Ist einer von Ihnen schon wahlmüde? Herr Metz, Sie sind noch relativ jung und nicht, natürlich nicht so belastbar wie einer, der schon länger im Leben steht. Ist das ein hartes Brot, Wahlkampf?
Ich bin seit 2004 Landesvorsitzender der Jugendorganisation der SPD. Da ist man sehr belastbar.
Aber Herr Kemmerich ist auch neu in der Politik, also seit kurzem im Kommunalparlament und das erste Mal sozusagen in der aktiven Politik. Hätten Sie gedacht, dass es so ein Stress ist?
Also noch macht es mehr Spaß als Stress. Es ist sehr anstrengend und sehr zeitraubend, aber aus vieler, wenn der Spaß überwiegt, dann kann man das noch eine ziemliche Zeit aushalten, also insbesondere die letzten 16 Tage.
Was ich erlebe bei Ihnen beiden, dass Sie noch kampflustig sind, also Streithähne sind noch nicht so abgeschmackt wie die anderen, die das schon seit Jahrzehnten machen. Also bei Ihnen ist der Kampfgeist noch da. Liegt das vielleicht auch daran, dass Sie sagen, gerade Sie, Herr Kemmerich, neu in der Politik sind, noch sehr angriffslustig sind?
Ich würde nicht sagen angriffslustig, aber wir sind gerade wir zwei in den Sachthemen doch durchaus weit auseinander, aber auch erpicht darauf, dessen anderen Meinung zu hören, sich auseinanderzusetzen und noch nicht so verbohrt und so festgefahren.
Herr Metz, wo liegen Sie denn am meisten auseinander mit Herrn Kemmerich, mit der FDP? Wo gibt es denn die meisten Streitpunkte? Sie sehen sich ja immer schon fast eine kleine Männerfreundschaft, dass Sie vielleicht danach noch ein Bier trinken gehen, ich weiß es nicht, aber Sie sehen sich also relativ häufig, wahrscheinlich sehen Herr Kemmerich mehr als die Freundinnen und so weiter. Gibt es aber Themen, wo Sie sagen, also da geht es gar nicht, da sind wir so weit auseinander, dass wir uns da fast manchmal in die Gurgel gehen?
Also ich denke, dass wir, also wir hatten jetzt mehrere Podiums Diskussion und wir sind durchaus weit auseinander in der Frage um Mindestlohn und den Eingriff des Staates in die Lohnsituation und genauso auch, ich denke, im Bereich des Sozialstaats, der Organisation des Sozialstaates gibt es durchaus sehr kontroverse Themen, die wir da ansprechen.
Inwieweit kann überhaupt Thüringen sozusagen Einfluss auf das nehmen, was Sie eben gesagt haben, Herr Metz, also Eingriff, also Sozialstaat, Mindestlöhne und so weiter, das sind doch eigentlich eher Bundesthemen. Wo kann man auf Thüringer Ebene überhaupt was machen, Herr Kemmerich? Hat das Land überhaupt Einfluss auf die Politik?
Ja, zusehends weniger in diesen wirklich generellen Fragen. Selbst die Bundesrepublik verliert ja da Einfluss zu Lasten oder zugunsten der europäischen Gemeinschaft. Aber wir können gewisse Rahmenbedingungen schon in Thüringen setzen, was unser unmittelbares Umfeld anbelangt. Und auch da kann man sehr gut widerstreiten, wo man Schwerpunkte setzt. Das ist einmal die Fürsorge, die der Staat oder auch das Land mehr für die Bürger übernimmt. Oder unser Ansatz halt ist mehr Eigenverantwortung durch die Bürger selber.
Mhm. Herr Kemmerich, die Kulturhoheit der Länder ist ja noch das letzte Gut, wo, sagen wir, die Länder was machen können. Können Sie unseren Hörern und Hörer erklären, was aus Ihrer Sicht Kulturhoheit der Länder bedeutet?
Ja, das macht sich ja insbesondere bei den Bildungsfragen größtenteils bemerkbar, wo jedes Land nach seinem Ansatz dafür streitet, den besseren Bildungsansatz zu fahren. Unser Kritikpunkt ist eigentlich nicht, dass wir den fairen Wettbewerb oder den Wettbewerb da eindämmen wollen. Nur manchmal haben wir den Eindruck, dass sich das nicht am Optimalen, nicht am Besseren orientiert, sondern auch teilweise sich Kompromisse bilden oder herauskristallisieren, durchaus zum schlechteren Niveau. Und man sollte das Niveau oder den Anspruch, den wir gesamtdeutsch haben, da nie außer Acht lassen. Nur die Wege dahin, die sollten unterschiedlich bleiben. Aber die Niveaufragen, die sollten doch irgendwo in einer einheitlichen Regelung Einfluss finden.
Ist noch nicht befriedigend beantwortet, aber ich kann es ja Metz ja beantworten. Was ist für Sie Kulturhoheit der Länder?
Ja, also da geht es durchaus darum, dass es beispielsweise im Bereich der Kulturpolitik das Land sich auskennt mit den Akteuren vor Ort und mit denen auch spricht. Da hat es in der letzten Zeit auch durch die absolute Mehrheit der CDU durchaus eine Arroganz mit den Akteuren vor Ort gegeben. Und Kulturorganisation in diesem Land ist, glaube ich, eines der größten Probleme, die man ansprechen muss. Da geht es nämlich zum einen darum, wie werden die Theater organisiert vor Ort? Wie werden die Kunstinitiativen vor Ort organisiert? Wie werden die freien Künstlerinnen und Künstler gefördert vor Ort? Und da gibt es kein Kulturkonzept in Thüringen. Das heißt, Weimar weiß nicht von Erfurt, Erfurt weiß nicht von Weimar. Da gibt es kaum Zusammenarbeit auf lokaler Ebene zwar, aber nicht vom Land organisiert. Und Und das ist durchaus ein großer Hinderungspunkt, dass einfach Touristen beispielsweise, die nach Erfurt kommen, zwar nach Weimar kommen, aber die Weimarer Touristen nicht nach Erfurt kommen.
Jetzt müssen wir doch nochmal Nachhilfeunterricht geben. Also beide haben es für mich nicht lexikonmäßig beantwortet. Kulturhoheit der Länder ist mit dann heißt, dass Bildung und Medien Ländersache ist. Das sind die beiden Themen, wo Thüringen und wo die Länder jeweils noch Einfluss nehmen können. Es ist Medien und das ist Bildung. Medien betrifft natürlich, wie ist der Privatfunk organisiert in Thüringen, wie sieht der öffentlich-rechtliche aus, was ist mit dem Bürgerfunk, auch ein Thema, was uns betrifft. Aber eben das Thema Bildung ist das, was wahrscheinlich die meisten interessiert. Beim Thema Bildung ist Herr Metz von der SPD und Herr Kemmerich von der FDP weit auseinander. Wo liegen denn da die Knackpunkte? Also Herr Kemmerich sagt, die Bildung orientiert sich immer an den schlechten Bundesländern. Wir haben sozusagen einen Bildungsföderalismus, der nicht mehr zeitgemäß ist. Gehört der Bildungsföderalismus abgeschafft, Herr Metz?
Also ich würde Herr Kemmerich da recht geben. Wir brauchen mehr einheitliche Bildungsstandards. Das ist völlig zu Recht. Also wir brauchen einheitliche Bildungsstandards. Es kann nicht sein, dass Abiturienten aus Thüringen, wenn sie in eine Uni in ein anderes Bundesland gehen, dass da der NC einfach runtergerechnet wird. Also deswegen einheitliche Bildungsstandards. Ich gebe Ihnen aber Unrecht, dass im Bereich der Bildungspolitik und Medienpolitik ausschließlich sozusagen das Land Hoheit hat. Sie hat auch im Bereich der Innenpolitik Verantwortung und auch im Bereich der Fürsorge und der Sozialpolitik und der Kulturpolitik.
Aber wo sind denn da die Spielräume überhaupt noch? Also bei Bildung und bei Medien okay, aber in der Sozialpolitik, da wird doch nach Berlin geschaut und
Nein. Das stimmt absolut nicht. Also muss ich Sie unterbrechen, Entschuldigung. Also im Bereich der Sozialpolitik geht es zum einen um die Löhne. Klar, da ist die Debatte um Mindestlohn mit einer Bundesratsinitiative verbunden. Da kann das Land Thüringen durchaus etwas machen. Auch im Bereich der Vergabegesetzregelung. Das heißt, wenn Kommunen vor Ort Straßenbau ausschreiben, dass da ordentliche Löhne bezahlt werden, das kann das Land tun. Aber beispielsweise der Bereich des Blinden- und Sehbehindertengeldes, da hat das Land erheblich gekürzt. Da ist Thüringen an der untersten Spitze sozusagen im Bund. Und das ist natürlich auch Sozialpolitik. Sozialpolitik heißt auch, wie gehe ich mit Kinderarmut vor Ort um? Welche Ausgleichsmechanismen schaffe ich? Wie gehe ich mit der Diskussion um Kinder, die ohne Essen in die Schule kommen, um? Da kann das Land durchaus steuern.
Sie hat ja schon mal die ganzen Themen vorgegeben. Ich würde aber trotzdem noch mal bei Bildung bleiben, denn das ist ja ein heikles Thema. In Thüringen werden viele junge Leute ausgebildet, dann gehen sie weg. Und manche kommen hier auch her, weil es noch keine Studiengebühren gibt. Herr Kemmerich, trotzdem nochmal, was sind die Schwerpunkte aus Ihrer Sicht, aus Sicht der FDP, für die Bildungspolitik in Thüringen? Sie wollen den Landtag, Sie können also dann Bildungspolitik aktiv mitgestalten. Längeres gemeinsames Lernen ist so ein Ziel von Grünen, SPD und Linkspartei. Können Sie sich dem anschließen? Sagen, also die Kinder müssen länger gemeinsam in die Schule gehen, um den Selektionsprozess nicht so früh zu vollziehen?
Also diese Forderung von längerem gemeinsamen Lernen bis zur 8. Klasse unterstützen wir nicht. Wir unterstützen eher die Forderung oder die Tendenzen dahin, dass wir mehr in Bildung investieren müssen. Gar keine Frage, ich denke, da sind wir uns alle einig. Wir müssen vor allen Dingen mehr in die Leute investieren, die Bildung vermitteln. Wir haben im Konjunkturpaket 3 viel Geld dafür ausgegeben, Schulen zu sanieren, aber wenig Geld dafür ausgegeben, Pädagogen zu stärken. Und auch in die Menschen, die heute unsere jungen Leute heranbilden, sind ganz neue Herausforderungen in den letzten Zeiten auf sie zugekommen. Und hier fehlt Unterstützung und auch finanzielle Unterstützung des Staates, was Ausbildung, was Fortbildung und andere Systeme anbelangt. Unser Credo in der Frage, wie die Leute oder wie lange die Leute mit wem lernen müssen, ist, Bildungssysteme müssen durchlässig sein. Es gibt immer Punkte im Leben der Heranwachsenden, wo sich Talente unterschiedlich herausbilden, auch später entwickeln, anders entwickeln, die man aber später einfach wieder undramatischer zusammenführen sollte.
Jetzt, Herr Metz, das klingt erstmal vernünftig, was Herr Kemmerich gesagt hat, oder?
Das klingt vernünftig, mehr Bildungsinvestitionen und mehr Durchlässigkeit. Wir haben aber die Konzepte dafür. Also ich kann nicht nur einfach sagen, ich will mehr Geld in die Bildung stecken und nicht sagen, wie ich das organisieren will. Sie haben das angesprochen, ganz klar gesagt, wir wollen längeres gemeinsames Lernen. Das aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, dass tatsächlich die Länder, in denen länger gemeinsam gelernt wird in Europa, bei PISA hervorragend abschneiden. Wir haben die skandinavischen Länder. Da ist tatsächlich das längere gemeinsame Lernen eines der Schwerpunkte im Bildungssystem. Und zum anderen natürlich auch der soziale Ausgleich. Herr Kemmerich hat von Durchlässigkeit gesprochen, Sie von sozialer Selektion. Natürlich ist es so, dass Eltern, die nicht so viel Geld haben, durchaus sozusagen auch Angst haben, ihr Kind aufs Gymnasium zu schicken, weil sie sagen, lern bitte was Ordentliches, lern was Handwerkliches. Das ist ein Riesenproblem. Und das ist die Realität. Ich kann mich mit 11 oder 10 Jahren nicht dafür entscheiden, ob ich auf eine Regelschule oder aufs Gymnasium gehe. Da geht es tatsächlich darum, dass alle gesellschaftlichen Gruppen gemeinsam in einer Schule lernen, übrigens auch behinderte Kinder. Da ist Thüringen nämlich tatsächlich, was die Förderschulabgängerquote angeht, noch sehr, sehr schlecht aufgestellt, auch im Bundesvergleich. Und auch das muss beachtet werden.
Das klingt wieder auch wieder vernünftig, Herr Kemmerich, oder?
Ja, aber an zwei Punkten muss ich schon widersprechen. Ein Konzept ist nicht, die Kinder einfach länger zusammen lernen zu lassen, sondern die entscheidende Frage ist, was lernen die? Und die andere Frage ist, oder was ich eben selber feststelle, ich bin Vater von 5 Kindern, dass gerade in den Grundschulen wirklich Kinder unterschiedlicher Herkunft, sozialer Umfelde einfach zusammenleben und für den Fall, dass tatsächlich einer aus finanziellen Gründen gehindert sein sollte, eine weiterführende Schule zu besuchen, ist in dem Umfeld, wo ich mich bewege, ihm geholfen worden. Also ich kann nicht feststellen, dass da übermaßen selektiert wird. Ausnahmen mögen immer die Regel bestellen, aber ich halte die für gering von der Anzahl. Und wir sollten auch Politik mit den großen Fakten machen und nicht immer die absoluten Ausnahmen nach vorne stellen.
Das sind absolut keine Ausnahmen. Also die Realität zeigt, dass Kinder, die aus bildungsfernen Schichten kommen, eben auch sozusagen keine höhere Bildung in Anspruch nehmen, weil ganz einfach die Sozialisation eine solche ist. Und wenn man Kinder im Mittelpunkt stellt, dann muss man dafür sorgen, dass eben diese Kinder die besten Chancen haben. Das wird mit gemeinsamem Längerlernen tatsächlich auch realisiert.
Alle Kinder sollen dieselben Chancen haben, wenn ich eingreifen darf. Und sicherlich haben wir da noch Defizite, die müssen wir verbessern. Und deshalb habe ich ja gesagt, wir müssen mehr auch in die Leute investieren, die für Bildung zuständig sind, damit so etwas weniger passiert. Aber wir brauchen Chancengleichheit am Anfang, damit sich alle gleich entwickeln können. Aber wir werden es nie schaffen, dass sich am Ende alle gleich entwickelt haben.
Was denn? Also ist es ein längeres gemeinsames Lernen Gleichmacherei oder ist das sozusagen individuelle Förderung? Ich habe es noch nicht ganz kapiert.
Ja, also Gleichmacherei ist es natürlich nicht, weil wir brauchen gleichermaßen, wenn wir länger gemeinsam lernen, auch Stärken- und Schwächenförderung. Das heißt, ganz einfach, Lehrerinnen und Lehrer müssen in Zukunft auch darauf geschult werden, das heißt aber übrigens auch kleinere Klassen, dass mit Schwächen umgegangen wird, dass mit Schwächen gearbeitet wird und das nicht in ein konkretes Konzept und ein eingeengtes Konzept eingebettet wird, sondern tatsächlich auch individuell gefördert wird. Das ist überhaupt gar keine Frage.
Ein Thema ist natürlich die Wirtschaft, gerade in der Wirtschafts- und Finanzkrise fragen sich viele, was hat es für Auswirkungen und Wirtschaftsförderung, das Wirtschaftssystem ist ja wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen. Die SPD besetzt das Thema Mindestlohn, Herr Metz, das ist sozusagen bundesweit das Thema und das betrifft natürlich auch Thüringen und die einen sagen, das ist ein Standortvorteil, dass wir Billiglöhne haben, dass wir niedrige Löhne haben, das ist sozusagen für Firmen interessant, sich hier anzusiedeln. Die anderen sagen, das ist der Todesstoß, das ist überhaupt mit eine Ursache für die Finanz- und Wirtschaftskrise. Warum will die SPD Mindestlöhne?
Also es ist schon ganz deutlich gesagt pervers, mit Billiglöhnen ein Standortvorteilsargument herauszuziehen. Denn da geht es tatsächlich um die Lebensrealität von Menschen. Und es kann nicht sein, dass wenn Menschen Vollzeit arbeiten, zum Sozialamt rennen müssen, um aufzustocken. Das geht überhaupt nicht. Und im Übrigen ist das auch kein Standortvorteil. Denn wenn in Thüringen Abwanderung passiert, wenn in Thüringen keine ordentlichen Löhne bezahlt werden, auch für Fachkräfte nicht, werden die weg und dann stirbt Thüringen aus. Also insofern ist das natürlich kein Standortvorteil.
Herr Kemmerich, warum sträuben Sie sich gegen Mindestlöhne? Das ist doch eigentlich so auch eine gute Sache, wenn Mitarbeiter da bleiben. Sie kommen ja aus einem mittelständischen Unternehmen, weil sie gute Löhne bezahlt bekommen und die Besten gehen dann weg, wenn sie woanders mehr verdienen. Ist Mindestlohn, müsste das nicht auch eine Forderung der FDP sein?
Wir haben ein anderes Konzept, das heißt Mindesteinkommen. Nach einem Bürgergeldmodell, wo wir sagen, jeder Mensch muss ein Mindesteinkommen haben, um sich sein soziales Umfeld selbst leisten zu können, für den Fall, dass seine eigene Arbeitskraft nicht entsprechende Löhne sichert, weil die Produktivität nicht im Einklang steht, dann muss da ein Sozialausgleich erfolgen. Nur Mindestlohn mit den ganzen Facetten, die in Deutschland mit den Abgabensystemen etc. dahin, wird kein Problem lösen, sondern es verstärkt in gewissen Teilbereichen eher Arbeitslosigkeit, Zugang zum Arbeitsmarkt. Insofern muss da ein Umdenken erfolgen. Die Leute, die weniger produktiv sind, das haben wir in vielen Bereichen, wo eben personalintensive Dienstleistungen gefordert sind, die haben eine gewisse natürliche Grenze von dem, was sie verdienen können, weil auf der anderen Seite muss ja die Rechnung auch einer bezahlen. Nehmen wir zum Beispiel die Kindergarten-Tarif-Auseinandersetzung, die wir letztens hatten. Da ist rausgekommen, dass jede Kindergärtnerin ca. 120 Euro mehr verdient, brutto. Das bedeutet für den Träger, wie auch immer es finanziert wird, am Ende mehr Kosten von 200 Euro im Monat. Aber für die Kindergärtnerin bleibt am Ende irgendwas zwischen 60 und 70 Euro.
Und was meint nochmal Mindesteinkommen? Das habe ich nicht ganz kapiert. Was ist der Unterschied zwischen Mindesteinkommen und Mindestlohn?
Mindesteinkommen heißt, dass zum Beispiel, wir reden davon, dass jeder 800 Euro circa im Monat an Bedarf hat, um seinen Lebensstandard zu decken, als Mindestvoraussetzung, dass er bis zu diesem Einkommen steuer- und abgabenfrei gestellt werden muss. Für den Fall, dass er diese Einkommen nicht erzielen kann, gibt es aber ein negatives Einkommensteuersystem, ist jetzt sehr komplex und in der Kürze der Zeit sicherlich nicht ganz zu erläutern, gibt es einen Sozialtransfer, das ihn wiederum auf diese 800 Euro stellt.
Das heißt, der Staat soll dann dafür einstehen, dass der Arbeitgeber keinen ausreichenden Lohn zahlt?
In funktionierenden Märkten wird das nicht passieren, weil der Markt für Arbeitskräfte stellt sich ja dar. Ich kann keinen Mitarbeiter auf lange Sicht unter seinem Marktwert bezahlen, weil dann wechselt er zum Mitbewerber, was ihm ja Gott sei Dank zusteht, weil der sagt, für deine Leistung bin ich bereit, das, was am Markt erzielbar ist, zu bezahlen. Insofern bilden sich da die Kräfte eigentlich in funktionierenden Märkten heraus.
Was ist denn ein funktionierender Markt, Herr Metz?
Also Markt funktioniert nicht ohne staatliche Regulierung. Also überhaupt gar keine Frage, weil wir haben gesehen, was innerhalb der Finanzkrise, was eine hemmungslose Marktwirtschaft durchaus auch produzieren kann. Wenn also Geld nochmal mit einem Geldwert nochmal berechnet wird. Zum Mindestlohn nochmal zu sagen, es gibt Bereiche, in denen einfach Produktivität nicht messbar ist. Herr Kemmerich hat da einen Bereich genannt. Im Bereich von Kindergärtnerinnen lässt sich das einfach nicht messen. Es kann aber nicht sein, dass Kindergärtnerinnen so wenig verdienen, wenn sie doch dafür zuständig sind, die Grundlagen für Kinder zu leisten. Das heißt, der Bereich der frühkindlichen Bildung beispielsweise ist so komplex geworden, da findet mittlerweile Frühenglisch statt, was ich für ein sehr hervorragendes Konzept halte. Aber diese Kindergärtnerinnen sind auch dafür zuständig, ob ein Kind beispielsweise auf eine Sonderschule kommt oder auf eine richtig staatliche Schule. Die schreiben da Empfehlungsschreiben. Aber das heißt, da ist ein Lohndumping an der Stelle überhaupt gar nicht angesagt.
Darum geht's ja gar nicht. Wir sind uns doch einig, dass die jungen Damen, die sich für die Kindererziehung verdient machen, mehr verdienen sollen. Jetzt ist nur unser Ansatz, sie sollen mehr Netto haben.
Ja.
Und von dem mehr Brutto haben sie eben zu wenig. Und es kostet die gesamte Allgemeinheit viel zu viel Geld. Warum? Wenn wir gemeinsam der Auffassung sind, sie müssen mehr verdienen, können wir sie bei den Abgaben entlasten. Und insofern haben sie mehr für ihr Leben.
Herr Kemmerich, Sie müssen den Leuten draußen ganz ernsthaft sagen, dass dieses Abgabensystem mit dafür verantwortlich ist, dass später auch eine hervorragende Rente gezahlt wird.
Das ist nicht richtig.
Das heißt, die kompletten Abgabenlasten, Lohnnebenkosten und so weiter und so fort, also alle Beiträge, die wir auch in die Sozialkasse bezahlen, wenn sie mehr netto fordern, dann heißt das de facto, in der Rente kommt weniger raus, in der Sozialstaatsfinanzierung. So funktioniert unser Sozialstaat.
Die FDP ist ja dafür, Abgaben zu senken. Da hat der Staat dann weniger Steuereinnahmen. Da frage ich mich aber, wie soll denn der Staat so stark sein? Jetzt ist er ja relativ stark, indem er die Banken rettet, indem er Konjunkturpakete auflegt. Das macht ja, weil er eine Steuereinnahme hat. Wenn sie die Steuereinnahmen senken, wie kann denn dann ein Sozialstaat aufrechterhalten werden, den ja die meisten wollen und auch stolz drauf sind, dass es doch so große Transferleistungen gibt und sagen, wir sind als Deutschland so stark mit unseren Sozialleistungen?
Ich habe ja eingangs gesagt, wir sind für Steuertransferleistungen, aber nicht mehrfach. Wir haben ein sich mehrfach überlagendes Transfersystem. Und wenn ich mal ein Bild benutzen darf, wenn ich im Sandkasten Sand anfasse und gebe es durch fünf Hände weiter, ist am Ende viel, viel weniger da, als ich anfangs angefasst habe. Und das System haben wir gerade in Deutschland, dass wir insgesamt 700 Milliarden umverteilen, übrigens 80 Milliarden schon aus Steuermitteln in die Rentenkasse hineintun, was wir gar nicht antasten wollen. Aber wir haben mehrfache Transfersysteme und wir sollten uns auf eins beschränken, auf eins, was wirklich die Probleme der Leute löst, die nicht so am Leben teilhaben können, wie wir das alle wünschen.
Das heißt, das Bürgergeld von Dieter Althaus oder was?
Die CDU hat auch ein Bürgergeldsystem.
Und Sie wollen auch Bürgergeld?
Wir haben ein Bürgergeldsystem, hat einen entscheidenden Unterschied. Bei uns ist es bedingungsabhängig, nämlich bedingungsabhängig, dass jeder, der teilnimmt an dem Transfersystem und arbeitsfähig ist, sich einbringen kann, sich auch einbringen soll.
Das klingt jetzt mal sehr sozialdemokratisch, Herr Metz. Also mal, wir geben allen ein Einkommen, damit alle gut leben können, das ist doch sehr sozial, oder?
Das ist ein Umdenken in unserem Sozialstaatsprinzip, was ich in dieser Art und Weise überhaupt nicht vertreten kann, weil Leute, die arbeiten, müssten dann tatsächlich private Vorsorge leisten und im Falle der Arbeitslosigkeit haben sie in unserem derzeitigen System genau diese private Vorsorge auch aufzubrauchen und es würde dann auch in ihrem System so funktionieren. Es geht also nicht, dass sich Menschen tatsächlich sozusagen, wenn auch teilweise überhaupt gar keine Arbeit da ist, weil das unterstellt ja, dass jeder, der arbeitsfähig ist oder arbeitsmarktfähig, was ich auch für einen problematischen Begriff halte, aber tatsächlich auch Arbeit findet. Das findet aktuell einfach nicht statt. Und das aktuelle Sozialstaatssystem, um es nochmal deutlich zu machen, ist auch hauptsächlich beitragsfinanziert. Das heißt, wir haben viele Dinge, die wir in der Rente, mit denen wir auch die Rente finanzieren, auch über genau diese Beiträge, die die FDP auch senken möchte und damit auch Gefahr läuft, in die private Vorsorge noch mehr reinzurutschen.
Das ist nicht richtig. Wir wollen keinen was wegnehmen. Es geht um, wie gesagt, zwei Zahlen. Erstens ist viel Arbeit da. Wir haben 360 Milliarden Schwarzarbeiter Volumen in der ganzen Republik, das sind rechnerisch 8 Millionen Arbeitsplätze. So viele Leute haben wir gar nicht mehr, die arbeiten können. Also ist irgendwo, wird doch in anderen Bereichen gearbeitet. Und was das Thema Schonvermögen oder andere Sachen anbelangt, haben wir die Forderung, das Schonvermögen deutlich zu vergrößern. Verdreifachen ist unsere aktuelle Forderung. Und auch die Hinzuverdienstmöglichkeiten zu erleichtern, damit der Weg von weniger Arbeit oder von Arbeitslosigkeit über weniger Arbeit halt in das normale Leben leichter zurückzuführen ist. Heute habe ich über diese Dazuverdienstmöglichkeiten unheimliche Einschränkungen und Leistungshemmnisse.
Ja, Schonvermögen, was ist denn bitte schön Schonvermögen?
Schonvermögen ist das, was nicht aufgebraucht werden soll, wenn man den unsäglichen Fall hat, in Hartz IV zu rutschen. Mhm. Das darf bleiben, das ist in unseren Augen aber viel, viel zu wenig, weil damit viele Leute um die Früchte ihrer Arbeit über die Jahrzehnte gebracht werden könnte.
Mhm. Die Lohnzurückhaltung, hat ein Wirtschaftswissenschaftler gesagt, ist eine Ursache für die Kapitalflucht. Das heißt, dass die Leute zu wenig Löhne bekommen haben, ist eine Ursache dafür, dass Kapital ins Ausland gewandert ist, weil die Unternehmen sagen, mit dem Kapital, was sie angehäuft haben, das haben sie im Ausland angelegt und das ist dann sozusagen jetzt verpufft. Das heißt, ein sehr konservativer Politiker, Wirtschaftswissenschaftler sagte, ja, die Lohnzurückhaltung in Deutschland ist ein großes Problem und eine Ursache für die Wirtschaftskrise. Müssten in Deutschland nicht höhere Löhne gezahlt werden, damit das direkt in Konsum umgewandelt wird? Wäre doch eine sinnvolle FDP-Forderung, oder Herr Kemmerich?
Unsere Forderung ist mehr Netto vom Brutto. Das bedeutet mehr verfügbares Einkommen. Wir können nur bei den Löhnen nicht außer Acht lassen. Wir haben ja drei Lohnstufen. Wir haben die Nettolöhne, wir haben die Bruttolöhne, wir haben Gesamtarbeitskosten. Und die Gesamtarbeitskosten müssen sich im internationalen Vergleich einfach rechnen lassen. Ich kann nicht so tun, als ob ich in Deutschland eine Insel baue und in Frankreich oder in Polen oder halt in China und Indien diese Märkte völlig außer Acht bleiben. Wir haben die Verlagerung von Massenproduktionen eben in leider preiswerteres, arbeitskostenmäßig gesehen, Ausland. Und insofern werden wir in Deutschland mit Massenproduktionen uns sehr schwer tun. Deshalb unser Hauptaugenmerk auf persönliche Dienstleistungen, das ist Gesundheitswesen, das sind, wie gesagt, viele persönlich ausgeführten Dienstleistungen und auf Technologieführerschaft, also auf geistesgeführte Dienstleistungen, wo wir Weltmarktführer sind.
Und Moment, aber wir sind doch Exportweltmeister jetzt nicht mehr, aber eine Industrienation, die unheimlich viel exportiert und auch die Automobilproduktion, selbst wenn die jetzt zurückgeht, wir sind doch eigentlich noch ein Industrieland. Also gibt es doch noch viele Arbeiter, die Löhne verdienen, das verstehe ich jetzt nicht ganz.
Selbstverständlich. Niedriglohnsektor findet aber sozusagen nicht nur bei dem produzierenden Gewerbe statt, findet auch beim Dienstleistungsgewerbe statt. Aber nochmal ganz kurz grundsätzlich zu dem Standortvorteil oder wie auch immer sozusagen Lohnzurückhaltung hier in Deutschland. Was die FDP möchte und auch was die CDU durchaus möchte, ist de facto, dass der Staat das ausgleicht, was Unternehmer nicht tun. Das heißt, Unternehmer aus der Verantwortung zu ziehen und das heißt de facto eigentlich auch Kombilohnmodell. Und das frage ich mich immer, wenn die FDP und auch die CDU der Wirtschafts von denjenigen immer sagen, der Staat soll sich aus allen möglichen Dingen zurückhalten, dass er ausgerechnet da, wo es um Wertschöpfung geht, wo es aber auch um Lohn geht, ausgleicht. Das verstehe ich an der Stelle nicht. Und deswegen sagen wir, Unternehmer sind in der Verantwortung. Es gibt ausreichend Produktivität hier in diesem Land. Unternehmer sind in der Verantwortung. Und wenn Leute nicht arbeiten, muss der Staat dafür aufkommen.
Gehen wir mal zurück zu der Finanz- und Wirtschaftskrise. Eine Ursache für die Finanz- und Wirtschaftskrise ist die Bankenliberalisierung, dass die Banken sozusagen machen konnten, was sie wollten, ohne Eigenkapital hinterlegt zu haben, ist aus Geld Geld geworden, aus Geld ist wieder Geld geworden, sind toxische Papiere entstanden, es ist sozusagen in Fonds investiert worden, wo keiner mehr weiß, wie überhaupt wo was herkommt. Dieses schmutzige Geschäft läuft seit Jahren und die rot-grüne Bundesregierung hat dazu beigetragen, dass diese Bankenliberalisierung auch in Deutschland stattfindet. Jetzt wird mit viel Steuergeldern das System versucht zu retten. Muss dann nicht auch die SPD sagen, da haben wir aber einen Fehler gemacht, da sind wir im Mainstream mitgeschwommen, haben nach Amerika, nach England geguckt, da ist einiges schiefgelaufen?
Ja, das habe ich schon immer gesagt und das sollte die SPD auch ehrlich tun.
Mhm. Herr Kemmerich, jetzt rettet der Staat die Firmen und die Banken. Die FDP sagt sonst immer eigentlich, die Zurückhaltung des Staates ist das Wichtigste. Geht das zusammen mit FDP-Positionen, dass der Staat jetzt als großer Retter auftritt und alle schreien, hier, ich will Staatsmillionen?
Man muss da zwei Bereiche tatsächlich unterscheiden. Das ist einmal der Bankensektor und da ist es sehr schwer, Nein zu sagen, weil hinter dieser Bankenrettung leider in Milliardenhöhe steht natürlich aber auch viel kleines Vermögen, viel Sparvermögen aller Deutschen. Und man hat es an dem Lehman-Zusammenbruch in Amerika gesehen, diese Kettenreaktion ist unüberschaubar. Insofern kann man dem durchaus was Sinnhaftes abgewöhnen, wobei wir sagen, da sind viele, viele Fehler gemacht worden, jetzt den Banken auch relativ unbedingt Geld zur Verfügung zu stellen. Das sieht man an dem Gebaren der Banken, was sich heute schon wieder festmacht, dass sie teilweise, ich sag mal, die alte Zockerei wieder aufgenommen haben.
Hat nicht die Politik in der Vergangenheit komplett versagt, weil sie die Bürger nicht geschützt hat vor diesem Zusammenbruch? Muss man nicht sagen, es braucht einen Neuanfang, es braucht sozusagen eigentlich einen Neuanfang in der Politik, Herr Metz?
Ja, absolut. Also ich denke, dass die Politik, auch meine Partei, auch die Grünen, eigentlich alle Parteien auf diesen wirtschaftlichen Mainstream, der lange existiert hat, reingefallen sind. Ich denke trotzdem, dass die Bankenrettung, um da nochmal drauf zu kommen, erstmal ein richtiger Schritt war. Weil es geht erstmal tatsächlich darum, Wirtschaft zu stabilisieren. Dummerweise muss ich das als auch bekennender demokratischer Sozialist sagen. Kapitalismus zu retten ist, glaube ich, jetzt erstmal das Vernünftigste gewesen. Weil tatsächlich, Herr Kemmerich hat es gesagt, auch bei der Hypo Real Estate nicht nur Privatvermögen dran waren, sondern eben auch von vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz einfach Vermögen dran waren, die für diese Krise tatsächlich an der Stelle nichts konnten.
Was können Sie in Thüringen überhaupt machen? Also ich bezweifle ja manchmal, dass sozusagen in den Ländern wirklich noch Politik gemacht werden kann. Wir haben über die Kulturheit gesprochen. Viele Gesetze werden in Europa gemacht, viele Gesetze werden im Bund gemacht und das kleine Kabinett in Thüringen hat relativ wenig Spielräume. Wo, Herr Metz, sehen Sie die Spielräume, in Thüringen Politik zu machen? Tatsächlich noch zu gestalten?
Da gibt es sehr, sehr viele Spielräume. Ich kann da jetzt erstmal nur zwei nennen. Wir haben Bildungspolitik, hatten wir schon ein bisschen abgehandelt. Ich würde gerne nochmal zum Bereich Sozialpolitik kommen. Also das, was im Bund tatsächlich irgendwie gemacht wird, kann im Land durchaus auch ausgeglichen werden. Wir haben die Debatte um Kinderarmut hier in Thüringen und das kann tatsächlich auch in Thüringen bekämpft werden, indem wir Ausgleichsmechanismen zum Beispiel schaffen für Kinder, die nicht an der Schulspeisung teilnehmen. Für Kinder, wir haben ein Schulstarterpaket hier, das hat die SPD auch mit unterstützt in Thüringen. Das sind solche Dinge, wo tatsächlich auch das Land ausgleichen kann, aber auch im Bereich der Wirtschaftspolitik. Wir haben gesagt, wir wollen Thüringen zum Solarstandort machen, wir wollen Thüringen zum Standort für erneuerbare Energien und auch für Zukunftstechnologien machen. Und ich denke, da kann man über Förderungsmechanismen im Bereich der Wirtschaft durchaus auch Landespolitik betreiben.
Das klingt ein bisschen nach Rot-Grün.
Ich bin schon immer bekennender Rot-Grüner gewesen, überhaupt gar keine Frage, habe Rot-Grün für ein Projekt gehalten, aber die SPD hat durchaus auch, was die Bereiche der Nachhaltigkeit angeht und auch dem Bereich der Solarenergie, glaube ich, schon sehr, sehr viel vorgelegt, auch mit demjenigen, den wir jetzt ins Schattenkabinett geholt haben, mit Matthias Machnick, dem Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Der hat nämlich sehr, sehr viele Konzepte entwickelt zum Umbau vom Atomland zum nachhaltigen Solarstandort Deutschland auch.
Herr Kemmerich, das klingt aus wirtschaftlicher Sicht auch vernünftig. Solarstandort sozusagen Thüringen auszubauen, ist ja Erfurt, ist ja schon ein Solarstandort, das zu fördern, das klingt doch ein bisschen nach Rot-Grün-Gelb, oder? Das ist eine sympathische Positionen. Würden Sie da mitmachen?
Also von der wirtschaftlichen Betrachtung ist Solar sehr wichtig, gar keine Frage. Als Wirtschaftsfaktor, als Umweltfaktor für die Zukunft, aber es ist eben nicht alles und damit viel zu wenig. Solarindustrie macht einen sehr populären und prestigeträchtigen Teil der Thüringer Wirtschaft aus, aber ist, wie gesagt, bei weitem nicht alles. Und ich denke gerade, weil Sie fragen, was kann man in Thüringen beeinflussen, in der Wirtschaftspolitik können wir mehr Rahmenbedingungen stellen, als was wir heute machen, Einzelprojekte zu fördern. Wir müssen viel mehr dafür abgehen, langfristig den Leuten auf die Beine zu helfen. Es muss eine kurzfristige Gehilfe sein, aber irgendwie müssen wir initiieren, dass sich hier eine Wirtschaft herausbildet, die sich heraus selber trägt. Denn die Mittel, die wir zur Verfügung haben, um Fördermittel zu geben, um einzugreifen, die werden abschmelzen, es wird weniger werden. Also wir sind sehr darauf angewiesen, eine sich selbst tragende Wirtschaftstätigkeit in Thüringen aufzubauen und dann mit nachhaltig zu halten. Und da ist Solar tatsächlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, aber nicht der einzige.
Also beim Stichwort Nachhaltigkeit und auch Projektförderung muss ich dann noch mal kurz eingreifen. Also wenn wir über tatsächlich eine konstante Förderung im Bereich der Querwissenschaft, also das heißt sozusagen in Verbindung mit Forschung und auch Universität und Wirtschaft reden, dann brauchen wir da eine konstante Förderung. Weil tatsächlich viele Dinge, die entwickelt werden im Bereich der Kreativwirtschaft, aber auch im Bereich der Zukunftstechnologien, einen langen Forschungsprozess voraus haben. Und da brauchen wir tatsächlich eine konstantere Förderung, die in der Querverbindung von Wirtschaft und Universität stattfindet. Und da ist Solarenergie tatsächlich nur ein Teil, aber auch die Kreativwirtschaft mit Erfurt, mit dem Kinder- und Medienstandort. Und generell ist zu beachten, dass in jeder Region, jede Region hat Wachstumskerne, jede Region hat Besonderheiten. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen und keine Gießkannenprinzip, aber auch keine Leuchtturmpolitik betreiben, sondern tatsächlich diesen berühmten Mittelweg finden und sagen, wir brauchen regionale Wachstumskerne und regionale Besonderheiten zu fördern.
Was sind denn die regionalen Besonderheiten für Thüringen? Vielleicht mal eine Frage an beide Herrn Metz. Was, was sind denn Besonderheiten, regionale Besonderheiten, sagen, in Thüringen, da können wir punkten, das sollte eine Entwicklung sein, die jetzt vorangetrieben wird, wo Thüringen sich in die eine oder andere Richtung entwickelt?
Ja, ich habe schon zwei Bereiche genannt und das sind, glaube ich, auch die prägnantesten, also Kinder- und Medienstandort, Erfurt und auch Solartechnologie sind zwei sehr, sehr entscheidende Faktoren auch für die Nachhaltigkeit.
Herr Kemmerich, was sind denn so Besonderheiten für Thüringen? Sie haben sich ja für dieses Bundesland entschieden, obwohl Sie nicht hierher kommen, sondern Sie leben seit vielen, vielen Jahren hier. Warum gerade Thüringen? Was ist denn so besonders an Thüringen?
Also Thüringen ist erstmal sehr lebenswert, das hat auch viel mit Menschen und Umgebung zu tun und auch mit der Möglichkeit zu gestalten. Also Erfurt, Thüringen sind wunderbare Umgebungen, aber zurück zur wirtschaftlichen Frage. Größter Arbeitgeber oder größter Industriezweig ist immer noch Automobilzulieferer. Und wir erleben da dramatische Prozesse, das ist ja auch, ich sag mal, Kerngebiet der Wirtschaftskrise, dass sich da einfach Produktionen umgestalten müssen. Wir müssen halt wegkommen von den Fahrzeugen, die heute überwiegend auf der Welt gebaut werden. Das ist sicherlich auch in Deutschland ein Problem, in anderen Ländern noch viel dramatischer. Und da bin ich mit Herrn Metz gar nicht so weit auseinander. Da müssen wir tatsächlich in Forschung investieren, aber nicht in Produktion. Weil produzieren können andere auch, oder nicht langfristig in Produktion, aber in der Forschung, da liegt die Zukunft, weil andere Antriebsformen, andere Möglichkeiten, Autos herzustellen, die müssen gegeben werden, die müssen wir erdenken, damit sie hier, aber auch irgendwo anders produziert werden.
Eine schöne gemeinsame Position. Forschung und Bildung ist wichtig für Thüringen, Solar ist wichtig. Also Herr Metz, können Sie...
Wenn die Dinge, die hier entwickelt wurden, der MP3-Player wurde zum Beispiel in Thüringen entwickelt, nicht in Thüringen produziert werden, dann haben wir auch nicht gekonnt. Das heißt, genau diese Querverbindung muss passieren, auch zum Beispiel bei Opel in Eisenach muss mit der Förderung, die jetzt kommt, tatsächlich auch einen Umbau auch in der Produktion stattfinden. Es gibt seit Jahren den Versuch einer Kehrtwende, die Kehrtwende zu organisieren, hin zu Elektroautos, hin zu neuen Modellen bei Autos, nur die werden nicht in der Masse produziert. Und das kann natürlich auch staatlich gefördert werden.
Die einen sagen Klimawende, Klimawandel, die anderen sagen, es ist eine Klimakatastrophe. Was hält die FDP von Umweltpolitik? Wie reagieren wir auf den Klimawandel, auf die Klimakatastrophe? Muss man dann auch nicht über die Automobilindustrie reden?
Das tun wir permanent und das ist ja ein Faktor, der das Leben, das Umfeld mitbestimmt. Da ist Umwelt ein gewichtiger Faktor und da muss Wirtschaft so drauf reagieren, dass sie diese Probleme möglichst schnell auch löst. Und da waren wir halt dann vor staatlichen Fördermaßnahmen, die dann teilweise zu lang festgeschrieben sind oder Zustände perpetuieren, die wir schneller auflösen müssen, weil wir halten in dem Moment die Wirtschaft tatsächlich für flexibler, für schneller reagierbar, als wenn ich über staatliche Förderprogramme, staatliche Eingriffe langfristig den Druck aus dem Markt herausnehme, sich dort umzutun.
Und wir wollen abschließend nochmal im Streitgespräch mit Peter Metz von der SPD und Thomas Kemmerich von der FDP zusammenfassen, warum es sinnvoll ist, in die beiden zu wählen oder einer der beiden Herren zu wählen. Sie treten eigentlich gegeneinander an. Ist es jetzt ein Gegeneinander, Miteinander? Sind es Bewerber? Sind es Gegner? Sind es Feinde? Also was bezeichnen Sie denn Ihren Nachbarn, Herrn Kemmerich, Herr Metz? Ist Herr Kemmerich sozusagen ein Gegner, ein Mitbewerber oder wie würden Sie ihn bezeichnen?
Ja, wir sind alle Mitbewerber, aber natürlich politische Gegner.
Politische Gegner, also Gegner, würden wir schon sagen, Herr Kemmerich, wie würden Sie Herrn Metz bezeichnen? Ist das Ihr Gegner?
Na, politischer Mitbewerber, ich würde es da zusammenfassen. Also, ja. Gegnerschaft klingt so martialisch. Und das muss nicht sein.
Naja, aber martialisch geht es doch schon manchmal zu im Wahlkampf,
Gegner,
oder?
Inhaltliche Gegner, da kann ich wieder mit klarkommen.
Ja, wofür steht Herr Kemmerich? Also wenn ich jetzt sagen, wenn Sie im Landtag für die FDP sitzen, wofür wird sich Herr Kemmerich einsetzen, ganz persönlich?
Also unser Slogan ist, Thüringen gerechte Politik zu machen. Wir wollen uns um Mittelschicht und Mittelstand kümmern, Arbeitsplätze sichern, Arbeitsplätze auch erschließen, neue Zukunft sichern. Persönlich stehe ich dafür, dass unser Lebensumfeld, da bin ich halt geprägt, auch durch meine heranwachsenden Kinder, heute lebenswert ist und bleibt, aber auch in der Zukunft für alle Generationen, von Schwiegereltern bis zu den Kindern, die weiter nachwachsen, auch in Zukunft lebenswert bleibt, dass wir hatten es eben angesprochen, dass möglichst viele Thüringer hier bleiben, möglichst alle, viele zurückkommen und noch mehr Thüringen als so gut erachten, dass sie sich in Zukunft hier ansiedeln.
Kommen wir nochmal zu kleinen Koalitionsspielen. Was ist denn Ihr Wunschpartner in der Politik? Ist das Herr Althaus mit einem weiter so? Thüringen, also das ist ja so die Strategie, wir fühlen uns alle wohl, Thüringen ist toll, wenig Kritikpunkte, so es wird alles nicht unbedingt ausdiskutiert, den polarisierten Wahlkampf überlässt man der Jungen Union. Ist Herr Althaus Ihr Wunschpartner, sondern das ist der Ministerpräsident, den wir alle brauchen?
Wir schauen nicht auf Koalition. Wir schauen auf eine möglichst starke Position, die wir im zukünftigen Landtag einnehmen können, mit vielen liberalen Fraktionsteilnehmern. Und nach dem Tag der Wahl stellt sich dann die Frage, mit welchem Partner man möglichst viele von diesen liberalen Grundsätzen umsetzen kann.
Das heißt also mit Rot, Rot, Gelb, es wäre durchaus möglich, wenn jetzt sozusagen die Linkspartei mit aus ihrer Sicht tollen Positionen kommt und die SPD sich auch noch bewegt und so, dann wäre Rot, Rot, Gelb auch möglich unter einem Ministerpräsidenten Macchi meinetwegen, als Beispiel.
Also ich glaube, das ist sehr, sehr weit auf Ferne, weil die Parteiprogramme sich also dann an sehr vielen Grundsätzen unterscheiden. Ein paar Grundsätze haben wir rausgearbeitet. Ich glaube, die kriegen wir in 14 Tagen nicht gekittet. Insofern ist es nicht unwahrscheinlich, das mit der CDU zu machen. Aber wir gehen ganz klar gegen einen weiter so, weil Zufriedenheit ist der Tod des Besseren. Und wir sind der Meinung, Thüringen kann es noch besser, wir können noch mehr draus machen, wir müssen mehr draus machen, weil die Welt steht nicht still und wir müssen uns diesen Anpassungsprozessen stellen.
Was wären denn Dinge, die mit Ihnen nicht zu machen sind, wenn Sie jetzt mal sitzen in einer Koalitionsverhandlung als Verhandlungsführer mit Herrn Althauser, mit anderen und sagen, was geht mit Ihnen gar nicht? Wo sagen, also das unter der und der Bedingung gehen wir in eine Koalition mit der CDU.
Was gar nicht geht, dass wir weiter den fürsorgenden Staat propagieren. Wir wollen raus aus dieser fürsorgenden Stellung. Wir wollen mehr Eigenverantwortung zurück an die Menschen geben. Und das wird ein großes Augenmerk sein. Wir hören das aus Bundesseite. Wir wollen ein einfaches, gerechtes Steuersystem. Wir wollen raus aus diesen komplexen Umverteilungsprozessen. Wir wollen einfach dem Bürger wieder mehr Freiraum für sich selber geben.
Und Herr Althaus steht für einen allfürsorgenden Wohlfahrtsstaat?
Nein, dafür steht eher die SPD, das ist richtig. Wie gesagt, wir wollen nur das Weiter-so, nicht von der CDU. Wir wollen da eine liberale Komponente mit in die Politik bringen, die gegen das Weiter-so ist, aber auch gegen irgendwelche Experimente.
Das müssen wir bitte ein bisschen konkret machen. Was würde in einem Koalitionsvertrag unbedingt drinstehen müssen, damit Sie in eine Koalition mit der CDU gehen? Also wenn Sie wählen sollen.
Drinstehen muss, dass wir mehr Freiräume haben für den Mittelstand, mehr Gestaltungsräume an den Mittelstand zurückgegeben werden. Wir wollen die Bürokratie eindämmen, wir wollen den Bürger mehr Rechte geben, weniger Verwaltungshörigkeit, die Verwaltung insofern umgestalten, als sie konstruktiv bitte mit dem Bürger umgeht und mit den Unternehmen und nicht destruktiv, was man heute oft sieht, dass die nicht sagen, was nicht geht, sondern sagen, was geht.
Herr Metz, wenn die Bürgerinnen und Bürger Sie wählen, was bekommen Sie denn da? Wofür steht Peter Metz, wenn er im Thüringer Landtag sitzt?
Ich stehe für eine ganz klare Sozialpolitik, die Kinder im Mittelpunkt auch stellt, im Bereich der Familienpolitik, die dafür sorgt, dass wenn Kinder eben ohne Essen in die Schule kommen, dass der Staat dann da auch ausgleicht, dass wir tatsächlich auch gebührenfreie Kitas demnächst erreichen über ein paar Schritte, die wir da noch diskutieren können. Und ich stehe wirklich dafür, dass es ein soziales Thüringen gibt, dass es ein solidarisches Thüringen gibt und dass Kinder und Jugendliche auch die Möglichkeit haben, ihre Freizeitgestaltung zu gewährleisten. Und ja, dafür stehe ich.
Das heißt, in welcher Konstellation ist Ihnen relativ egal, wenn eine Linkspartei kommt, die sagt, ja, wir tragen diese Positionen mit und die Grünen dann würden Sie mit Rot-Rot-Grün auch leben können?
Ich unterstütze Christoph Macchis Position, dass wenn die SPD stärker ist, dass wir dann Ministerpräsidenten stellen, dass es keinen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow gibt. Und persönlich bin ich durchaus nach wie vor auch ein Fan von Rot-Grün. Mhm. Und wenn es nicht reicht, nehmen wir die Linkspartei noch mit dazu.
Aber was haben Sie eigentlich mit Bodo Ramelow?
Bodo Ramelow weiß nicht, wo er hin will. Die Linkspartei hat auf ihren Parteitagen immer wieder die Debatte, gehen wir in die Fundamentalopposition, gehen wir überhaupt ins Parlament, machen wir mit der SPD. Es gibt keinen konkreten Weg und deswegen stehe ich dafür, dass Christoph Macchi Ministerpräsident wird.
Ich habe in die Glaskugel geguckt, man kann ja so im Internet Glaskugel eingeben und da stand, es wird eine große Koalition geben mit SPD und CDU und dann Peter Metz kriegt das Kultusministerium und Althaus bleibt Ministerpräsident. Es ist ja relativ wahrscheinlich, also diese CDU umarmt die SPD und so weiter. Ist nicht die größte Wahrscheinlichkeit, dass es eine große Koalition gibt?
Also gegen Umarmung kann man sich, glaube ich, ganz gut wehren. Das kann ich, glaube ich, auch ganz gut, haben ein breites Kreuz dazu. Und die Wählerinnen und Wähler entscheiden sich. Und wenn sie wollen, dass ein Wechsel kommt, müssen sie der SPD wählen. Und dann wird Christoph Macchi Ministerpräsident.
Wieso einen Wechsel wählen, wenn es eine große Koalition geben kann? Das ist ja rechnerisch im Moment möglich.
Also über solche Spielchen braucht man sich, glaube ich, wirklich nicht zu unterhalten, weil das sind Sachen, mit denen man tatsächlich auch in der Öffentlichkeit ganz einfach Politik macht. Überhaupt gar keine Frage. Dazu haben die Medien das Recht. Aber ich sage ganz klipp und klar, und dazu habe ich auch das Recht, es gab die Umfragesituation bereits schon 2005, eine Woche vor der Wahl. Der Unterschied war bis zu 10%. Und das, denke ich, auch können wir auch in Thüringen packen.
Das heißt, wenn man nach den jetzigen Ergebnissen geht, wird ja die SPD die Linkspartei nicht überholen. Und dann wird die Linkspartei pochen auf ihren Ministerpräsidentenposten. Sie hoffen aber, dass sie das abgeben und dass es Rot-Rot gibt mit unter Macchi.
Ich hoffe, dass es einen Wechsel gibt unter den Ministerpräsidenten Christoph Macchi, ja.
Hat Herr Macchi das Format, Ministerpräsident zu werden?
Selbstverständlich.
Warum?
Christoph Macchi ist ein unheimlich kluger Fachpolitiker. Er reist gerade durch ganz Thüringen. Das tun beide Spitzenkandidaten in der Intensität nicht. Christoph Matschi ist pro Tag von 5.30 Uhr bis 22 Uhr unterwegs, besucht dort die Menschen in Thüringen, auch bei kleineren Projekten, nicht nur die große Show. Und Christoph Matschi kenne ich als hervorragenden Fachpolitiker. Und im Übrigen, wenn man sich das mal anschaut, die CDU geht mit einem Programm rein, Zukunft macht man nicht mit links. Da sollen sie beschreiben, mit was man Zukunft macht und nicht nur irgendwelche Abwehrkämpfe führen. Wir haben die Projekte angeboten, auch auf den Großaufstellern, aber auch in unserem Programm. Deswegen ist Christoph Matschi ein hervorragender Ministerpräsident.
Meine Herren, wir werden uns wieder hören und sehen, und zwar am 30. August von 18 bis 20 Uhr werden wir im Festsaal vom Rathaus sein, die ersten Ergebnisse bekannt geben, und da werden wir uns wieder hören und sehen, wer recht hatte, wer dann regieren darf, wer das Direktmandat geholt hat im Wahlkreis 3, Erfurt 3, und darauf freue ich mich auf das Gespräch, und ich bedanke mich bei den Herren für das Gespräch, Peter Metz von der SPD und Thomas Kemmerich von der FDP. Schönen guten Tag und tschüss.
Schönen Tag noch.
Danke, ciao.